Herzlichen Dank für das schmissige Lied. Ich möchte heute Morgen über den Haupttext der Bibel sprechen. Jetzt dürft ihr mal einen Augenblick überlegen, was das sein könnte. Es sind nämlich schon immer wieder Menschen gefragt worden, wenn du ein Jahr lang auf eine einsame Insel verschlagen würdest, und du könntest nur ein Kapitel der Bibel mitnehmen. Oder du müsstest für ein Jahr ins Gefängnis und hättest nur ein Kapitel der Bibel. Welches würdest du mitnehmen? Da darf jeder seine Meinung haben. Der eine wird vielleicht Psalm 23 mitnehmen und der andere Johannes 10 vom guten Hirten. Aber viele haben gesagt, unter anderem auch Spurgeon, dann würden sie Römer Kapitel 8 mitnehmen. Römer Kapitel 8. Das ist für viele der Höhepunkt der Bibel, das Himalaya-Gebirge der Bibel, weil in diesem Kapitel die Frage nach unserem Heil eine ultimative Antwort bekommt. Es fängt schon an mit den Worten: Also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Das ist der erste Satz. Da ist schon mal der Pflock eingeschlagen. Und dann endet es mit dem Abschnitt Kapitel 31 bis 39, den wir jetzt lesen wollen, den man auch das hohe Lied der Heilsgewissheit nennt. Und das ist wirklich so verdichtet hier die Botschaft der ganzen Bibel. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Von 1. Mose 1, Vers 1 bis Offenbarung 22, letzter Vers. Aber es ist doch nicht alles gleich gewichtet. Das Geschlechtsregister des Esau ist auch Gottes Wort, 1. Mose 36. Aber damit kann man niemand am Kranken- oder Sterbebett trösten. Ja, das ist auch wichtig, deswegen steht es in der Bibel, das hat seine Bedeutung. Aber Römer 8, mit diesen Versen sind Leute auf den Scheiterhaufen gestanden und haben sie als letzte Worte ausgerufen, bevor ihr Leben zu Ende war. Und das lesen wir jetzt, Römer 8, 31 bis 39. Paulus schreibt: Was sollen wir nun hierzu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Dann zählt er auf. Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte über diesen Abschnitt in drei Punkten sprechen, wie es so üblich ist und ich das auch gerne mache. Zuerst einmal sehen wir hier in diesem Haupttext der Bibel die Hauptfrage. Die Hauptfrage. Und die lautet nicht: Gibt es einen Gott oder gibt es keinen? Das ist nicht die Hauptfrage der Bibel. Die Bibel beginnt schon mit den Worten: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Sie fängt einfach an, sie setzt Gott voraus. Sie diskutiert nicht lange, ob es einen Gott gibt oder nicht. Diese Welt ist doch ohne Gott überhaupt nicht erklärbar. Überhaupt nicht vernünftig zu glauben, es gäbe keinen Gott. Natürlich hat es schon immer Atheisten gegeben und es wird auch immer welche geben. Und zurzeit sprechen wir von einem neuen Atheismus. Der hat eine richtige Renaissance erlebt, der Atheismus, durch Menschen wie Dawkins und wie die alle heißen, ja, Dawkins, der das Buch Der Gotteswahn geschrieben hat, das ich gelesen habe, so eine Sparte, und kocht all die alten Argumente wieder auf, die schon seit Jahrhunderten von Atheisten gebracht werden. Darf ich euch eines sagen, ihr Lieben? Hier ist wahrscheinlich kein Atheist heute Morgen, der sich hier in die Höhle des Löwen gewagt hat. Aber ihr habt alle mit Atheisten zu tun, am Arbeitsplatz, an der Uni, in der Nachbarschaft und so weiter. Eines müsst ihr wissen, das könnt ihr auch diesen Leuten sagen. Niemand wird als Atheist geboren. Zum Atheisten wird man erzogen durch Ideologie. Da ist eine Ideologie in unsere Köpfe gekommen. Durch Medien, durch Bücher, durch Filme, durch was weiß ich, ja. Das ist eine Ideologie. Und noch etwas könnt ihr denen sagen. Spätestens wenn ein Flugzeug anfängt zu trudeln, fangen fast alle Atheisten an zu beten. Warum das denn? Weil sie im tiefsten Inneren ahnen, manche wissen es sogar, es gibt einen Gott. Ich sage noch einmal, diese Welt ist ohne Gott nicht erklärbar. Es wäre wirklich ein absurdes Theater, wie Samuel Beckett eines seiner Stücke genannt hat, mit denen Gymnasiasten geplagt werden im Deutschunterricht manchmal, so wie ich auch vor 45 Jahren oder wann das war. Ja? Also von daher, es ist nicht die Hauptfrage der Bibel, gibt es einen Gott oder gibt es keinen, sondern ist dieser Gott für mich oder ist er gegen mich? Das ist die Frage, die sich durch die ganze Bibel zieht und die findet hier in Römer 8 ihre ultimative Beantwortung, nämlich in dem Paulus schreibt, wenn Gott für uns ist, wer soll dann noch gegen uns sein? Manche übersetzen dieses Wenn auch temporal, also seit Gott für uns ist, nämlich seit er seinen Sohn für uns hingegeben hat, wie soll der uns mit ihm nicht alles schenken? Seitdem ist diese Frage beantwortet. Das muss aber jeder für sich selber erstmal durchbuchstabieren und Klarheit haben. Ist dieser Gott, der das Universum geschaffen hat, für mich oder ist er gegen mich? Und diese Frage verwendet Paulus, indem er Begriffe verwendet, aus der Gerichtswelt, richtige juristische Fachtermini, also Fachbegriffe, die man lernt im Jurastudium zum Beispiel. Er spricht hier für uns, gegen uns, so wie vor Gericht. Ja? Da geht es um diese Frage. Anklage erheben, ist ein juristischer Begriff. Rechtfertigen, verdammen, alles Worte, die in der damaligen Welt im Gericht verwendet wurden. Und die greift Paulus hier auf. Er verwendet eine juristische Sprache. Und er stellt Fragen, genauso wie es Jesaja im Alten Testament in Kapitel 50 seines Buches getan hat. Jesaja 50 müssen wir jetzt nicht lesen. Ich habe den Abschnitt, weil wir so bequeme Leute sind, hier zusammengefasst auf dieser Folie. Und da seht ihr es. Da sagt Jesaja 700 Jahre vor Christus, nahe ist der mir Recht schafft. Hier sind auch juristische Begriffe verwendet. Wer will mit mir einen Rechtsstreit führen. Lasst uns zusammen hintreten. Wer ist mein Rechtsgegner? Er trete her zu mir. Siehe, der Herr hilft mir. Wer ist es, der mich schuldig erklären will? Siehe, allesamt werden sie zerfallen wie ein Kleid. Die Motte wird sie fressen. Es ist doch nicht schwer zu erkennen, dass Paulus hier Anleihen genommen hat, indem er auch genauso wie Jesaja Begriffe aus der Rechtswelt verwendet. Und indem er die Fragen stellt, ich habe sie hier rot hervorgehoben, Jesaja stellt Fragen in diesem Text. Und Jesaja 50 ist eines der vier Gottesknechtslieder, wo Jesaja prophetisch auf den Herrn Jesus hinweist. So stand unser Herr vor Gericht, vor seinen Richtern, menschlichen Richtern, die ihn angeklagt haben und so weiter. Und da hat er gesagt, wer will mit mir einen Rechtsstreit führen? Wer ist mein Rechtsgegner? Wer ist es, der mich schuldig erklären wird? Weil er wusste, Gott, der Vater, wird ihn rechtfertigen. Und das greift Paulus hier auf in Römer 8 und führt uns damit in einen Gerichtssaal hinein, auch wenn wir heute Morgen in einem Gemeindehaus-Versammlungsraum sitzen, aber er führt uns gedanklich in einen Gerichtssaal. Gott ist der Richter, der Teufel ist der Ankläger, der Staatsanwalt und ich bin der Angeklagte. Und die Anklageschrift ist lang. Alle Verfehlungen meines Lebens sind lückenlos darauf festgehalten. Lückenlos. Und das Urteil wäre klar. Schuldig. Des Todes schuldig. Des zeitlichen und ewigen Todes schuldig. Trennung von Gott. Verdammnis wäre die gerechte Strafe. Aber dann betritt Jesus Christus, der Verteidiger, den Gerichtssaal. Und er sagt, Vater, was ist er schuldig? Ich habe alles bezahlt mit meinem Blut. Und ich darf als freier Mann den Gerichtssaal verlassen. Das Bild malt Paulus uns hier vor Augen. Christus, der Sohn Gottes, der für uns gestorben ist, hat uns den Freispruch erwirkt. Wir sind begnadigt worden. Wir haben uns heute Morgen in der ersten Stunde schon so gefreut an der Gnade, an diesem wunderbaren Handeln Gottes, dass er nicht Gericht übt, sondern Gnade vor Recht ergehen lässt. Also, wer ist der Verdamme? Können wir mit Paulus fragen? Antwort: Niemand. Denn der Herr Jesus hat schon im Johannesevangelium gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, nicht mehr ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Deshalb gibt es für uns keine Verdammnis mehr. Wir kommen nicht mehr in dieses Gericht. Und damit sind wir beim zweiten Gedankengang heute Morgen, nachdem Paulus festgestellt hat, die Hauptfrage der Bibel lautet nicht, gibt es einen Gott oder gibt es keinen, sondern ist dieser Gott für mich oder ist er gegen mich? Erklärt er uns den Hauptunterschied. Hier von Römer 8 her können wir einen Hauptunterschied erkennen zwischen Christen und Nichtchristen. Ich meine jetzt nicht arm oder reich, alt oder jung, krank oder gesund, sondern der Hauptunterschied, den Paulus hier zeigt, ist folgender. Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens bereits hinter sich. Alle anderen haben sie noch vor sich. Das ist der Riesenunterschied. Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens schon hinter sich. Die sind vor dem Richter gestanden. Die haben sich als Schuldige erkannt. Sie hatten nichts mehr, was sie zu ihrer Rechtfertigung vorbringen konnten. Sie mussten ihren Nacken senken. Sie wussten, sie haben das Urteil verdient. Tod, Verdammnis. Sie sind da durch. Sie standen mal vor Gott. Davor drücken sich viele Menschen. Die wollen das nicht. Sie wollen sich Gott nicht stellen. Und dann erklärt man sich lieber zum Atheisten, als sich vor Gott zu stellen mit seiner Schuld, mit seinem ganzen Leben. Und dann hat man diese Gerichtsverhandlung vor sich, man schiebt sie vor sich her und man wird ihr nicht ausweichen können. Eines Tages muss man sich dieser großen Gerichtsverhandlung stellen. In Offenbarung 20, das ist das drittletzte Kapitel der Bibel, finden wir für meine Begriffe einen der erschütterndsten Texte, wenn nicht sogar den erschütterndsten der ganzen Schrift. Offenbarung 20, Vers 11. Und ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf saß, vor dessen Angesicht die Erde entfloh und der Himmel, und keine Stätte wurde für sie gefunden. Der große weiße Thron ist weiß, weil er von der Reinheit und Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes spricht. Und ich sah die Toten und die Großen und die Kleinen vor dem Thron stehen und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgeschlagen, welches das des Lebens ist. Und die Toten wurden gerichtet nach dem, was in den Büchern geschrieben war, nach ihren Werken. Und das Meer gab die Toten, die in ihm waren. Es gibt ja Leute, die meinen, sie könnten Gott ein Schnippchen schlagen. Wenn ich mal tot bin, lasse ich mich verbrennen und die Asche auf dem Meer verstreuen. Und wer will die noch zurückholen? Seht ihr? Und das Meer gab die Toten, die darin waren, heißt es hier. Und jeder wurde gerichtet nach seinen Werken. Und der Tod und der Hades wurden in den Feuersee geworfen. Dies ist der zweite Tod, der Feuersee. Und jetzt kommt der Satz. Und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Können wir ermessen, was das bedeutet? Wisst ihr, warum dieser große weiße Thron so schrecklich ist? Ein einziger Grund. Es gibt an diesem Thron kein Blut, das für den Sünder spricht. kein Blut mehr, sondern nur die reine Gerechtigkeit und Heiligkeit Gottes, die den Sünder verdammen muss. Kein Blut, das für ihn spricht, das ihm Gnade und Schutz gewähren könnte. Das ist das Schreckliche an diesem großen weißen Thron. Dort werden alle stehen, die sich hier in diesem Leben vor der großen Gerichtsverhandlung gedrückt haben. Die müssen sie dort erleben, ganz alleine. Da wird dir niemand mehr helfen. Dein Ehepartner nicht, dein Papa oder Mama nicht, dein Freund nicht, niemand. Du stehst alleine vor diesem Gott. Dein Chef und dein Arbeitskollege, vor denen du dich geschämt hast, dich zu Jesus zu stellen, die werden dir da auch nicht mehr helfen können. Und deine Freunde und Schulkameraden. Da bist du ganz alleine vor dem heiligen Gott. Und deswegen sagt die Bibel, es gibt einen anderen Thron. Und das ist der Thron der Gnade. Und zu dem kann man hier in diesem Leben kommen. Und da ist das Blut Jesu Christi, was einen Sünder freispricht, was ihm Vergebung seiner Schuld erwirkt. Hier im Hebräerbrief Kapitel 4, 16 ist zwar ein anderer Zusammenhang, aber da ist von dem Thron der Gnade die Rede. Da werden wir Gläubigen aufgefordert, zu dem Thron der Gnade zu kommen. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hintreten zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Aber auch im anderen Sinn ist der Thron der Gnade das Kreuz von Golgatha. Da, wo der Herr Jesus mit seinem Blut bezahlt hat, wo er den Freispruch erwirkt hat. Und wir haben eben gehört, vor dem großen weißen Thron, da werden Bücher aufgetan. Darf ich das mal noch etwas moderner sagen? Da wird der Film des Lebens ablaufen, der Menschen, die dort stehen. Der Film des Lebens läuft ab. Und man möchte ihn gerne anhalten und es geht nicht. Der ganze Film unseres Lebens, von frühester Kindheit an bis zu dem Augenblick unseres Todes. Alles lückenlos festgehalten. Als ich 15 Jahre alt war oder 16, habe ich mal bei Bekannten auf einer Baustelle geholfen und ich stand oben an einer Seilwinde und sollte die Lasten entgegennehmen und habe mal einen Augenblick geträumt und nicht aufgepasst und plötzlich wurde meine Hand eingequetscht zwischen die Rolle und das Seil und in dem Augenblick, als der Schmerz durch meinen Körper fuhr, sah ich mein kurzes Leben, diese 15 oder 16 Jahre, in Sekundenbruchteilen vor mir ablaufen. Das habe ich erlebt. Ich weiß, wie das geht. Ja? Das ging zack, 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 lauter Bilder aus meinem Leben. In Sekundenbruchteilen. Das ist doch alles festgehalten. Der Gott, der uns die Fähigkeit gegeben hat, Mikroelektronik zu erfinden, der sollte nicht selber in der Lage sein, das alles zu speichern. Das ist alles festgehalten aus unserem Leben. Und wer zu dem Thron der Gnade kommt, dessen Lebensfilm wird überbelichtet. Das verstehen die jungen Leute heute gar nicht mehr im Zeitalter, im digitalen Zeitalter. Ja? Damals, 2002, lange her, war ich mal mit meinem Sohn in Israel unterwegs. Und es gab schon Digitalkameras, aber ich hatte noch eine analoge mit Film drin. Und habe wunderschöne Bilder von Jerusalem gemacht. Und ich weiß nicht, wie das passiert ist. Habe den Film irgendwie unsachgemäß rausgenommen. Alles weg. Überbelichtet. Der beste Chemiker auf der Welt bringt die Bilder nicht mehr zurück auf einem Film, der überbelichtet ist. Weg. Nicht mehr existent. Und das macht Gott. Das macht Gott mit unserem Lebensfilm. Wenn wir zu dem Thron der Gnade kommen, das Blut Jesu Christi löscht alles aus, als wäre es nie geschehen. Das ist die Botschaft der Bibel, das ist das Evangelium. Es gibt einen Thron der Gnade. Noch einmal, der Hauptunterschied zwischen Christen und Nichtchristen, zwischen Menschen, die hier im Landkreis Böblingen leben, ist nicht, wie viel sie auf dem Bankkonto haben, sondern haben sie die große Gerichtsverhandlung bereits hinter sich oder haben sie sie noch vor sich? Und vielleicht auch heute Morgen hier, bei so vielen Menschen, die hier zusammen sind. Viele von uns waren bei dem Thron der Gnade. Aber ich weiß nicht, ob alle schon waren. Die Kinder, die hier sind, die Jugendlichen, die Gäste. Ich kenne längst nicht alle Menschen, die heute Morgen jetzt hier sind. Lasst uns das ernst nehmen. Wir dürfen nicht mit Gottes Gnade spielen. Das dürfen wir nicht. Wenn wir das Evangelium gehört und verstanden haben, sind wir in der Verantwortung zu reagieren, uns zu bekehren. Ich fasse diesen ersten Teil zusammen. In Römer 8, 31 bis 34 sagt Gott in seinem Wort durch Paulus, weil er für uns ist, kann niemand mehr gegen uns sein. Niemand. Kein Mensch, kein Engel, der Teufel nicht, niemand. Weil Gott seinen Sohn für uns gab, gibt er auch alles andere, was wir brauchen. Wenn er sein Liebstes, sein Höchstes, sein Bestes, sein Wertvollstes für uns gegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Gott ist ein schenkender Gott. Er gibt alles. Und weil Gott uns gerechtfertigt hat, kann uns im Gerichtssaal des Himmels niemand mehr anklagen. Wie im Alten Testament der hohe Priester Josua, da kam einer und hat ihn verklagt, weil seine Kleider besudelt waren. Und dann wurde ein Sühnmittel genommen und er wurde gesühnt. Aber uns kann niemand mehr anklagen im Gerichtssaal des Himmels, weil Christus uns mit seinem Blut völlig gerecht gemacht hat. Und weil Christus für uns starb, auferweckt wurde und als hoher Priester vor dem Vater vertritt, kann uns niemand mehr verdammen. Ist euch aufgefallen beim Lesen vorhin in Römer 8, Vers 34, dass Paulus da in die Gegenwart wechselt? Er sagt, der uns jetzt vertritt beim Vater. Ich lese nochmal Vers 38, Christus Jesus, Vers 34. Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Jetzt, heute. Gestorben ist er für uns vor 2000 Jahren und auferstanden. Aber er ist immer noch unser hoher Priester. Er verwendet sich immer noch für uns. Christus ist unser hoher Priester, das heißt, sein Kreuz gilt auch für die Sünden des Glaubensstandes. Und er vertritt uns vor dem Vater. Er hat nicht nur bezahlt für die Sünden unseres alten Lebens, als wir noch nicht bekehrt waren, sondern auch für die Sünden, die wir jetzt noch begehen aus Schwachheit und manchmal auch ja, aus Unwissen oder aus Oberflächlichkeit und Leichtfertigkeit und alles, was uns zum Sündigen verleiten mag. Er vertritt uns vor dem Vater und diese Wahrheit ist enorm wichtig für die Sicherheit unseres Heils. Christus betet für uns. Er verwendet sich für uns, wie er auch für Simon Petrus gebetet hat, als er ihm sagte, Simon, Simon, der Satan hat euch begehrt zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und Petrus' Glaube hörte nicht auf. Und er wurde später der Apostel, dem wir so viel verdanken, auch seine Briefe und die wunderbaren Aussagen in der Apostelgeschichte. Christus betet für uns, wie er auch für Simon Petrus gebetet hat. Wir schätzen das manchmal nicht so oder es ist uns gar nicht im Blick, dass er unser hoher Priester ist. Der Hebräerbrief hat diese Botschaft im Besonderen. Christus, unser hoher Priester. Und darum nennt man den Hebräerbrief das fünfte Evangelium. Habt ihr das schon mal gehört? Jetzt kommen einige durcheinander und sagen, ich gebe doch nur vier. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Nein, es gibt fünf. Der Hebräerbrief ist das fünfte Evangelium. Die vier berichten, was der Jesus hier auf der Erde für uns getan hat. Und der Hebräerbrief zeigt uns, was er jetzt im Himmel für uns tut. Und das ist auch Evangelium in diesem Sinn. Ja? Das fünfte Evangelium, der Hebräerbrief, der uns zeigt, Christus ist unser hoher Priester. Ein schottischer Missionar in Amerika hat er gewirkt, wurde leider nur 30 Jahre alt, Robert Murray McChain, der hat einmal diesen Satz gesagt. Wenn ich Jesus Christus im Nebenraum für mich beten hören würde, würde ich selbst eine Million Feinde nicht fürchten. Stellt euch vor, er wäre hier im Nebenraum und wir würden ihn beten hören für uns. Er sagt, dann würde ich eine Million Feinde nicht fürchten. Und dann fügt er hinzu, aber räumliche Entfernung macht keinen Unterschied. Er betet dort für mich. Diese räumliche Entfernung macht überhaupt keinen Unterschied. Er betet für mich, hat Murray McChain für sich genommen. Und so hat er unerschrocken das Evangelium gepredigt als Pioniermissionar den Indianern in Amerika und so weiter. Das hat mir gefallen, ja, und euch vielleicht auch. Nehmt es mit. Er betet für uns. Er ist unser hoher Priester. Ich leite zum Schlussgedankengang über, der aber noch ein paar Minuten dauern wird. Was ist Gottes Absicht mit diesen Aussagen, die wir jetzt gerade gehört haben, Römer 8, 31 bis 34? Damit wir uns zusätzlich zu unserem irdischen Wohlstand und aller Bequemlichkeit auch noch des unverlierbaren ewigen Heiles erfreuen können? Mitnichten. Darum hat Gott uns diese Botschaft nicht gegeben. Gott will uns unseres ewigen Heiles sicher machen, damit wir bereit werden, freudig, freimütig und unerschütterlich fest für Jesus Christus zu leiden. Das ist der Zusammenhang von Römer 8. Der spricht auch von dem Leiden in dieser gefallenen Schöpfung. Sogar die Schöpfung leidet, die Tierwelt und alles leidet unter dem Fall, unter dem großen Sündenfall des Menschen. Aber auch Verfolgung geschieht in dieser Welt. Und da will uns Gott fest und sicher machen, dass wir unerschütterlich für Christus bereit sind zu leiden. Das ist Gottes Absicht. Woher wir das wissen? Aus den nächsten Versen, die jetzt folgen. Und damit bin ich beim dritten und letzten Gedankengang heute Morgen, nachdem wir die Hauptfrage geklärt haben. Ist Gott für mich oder ist er gegen mich? Nachdem wir den Hauptunterschied gesehen haben. Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens bereits hinter sich. Alle anderen haben sie noch vor sich. Kommen wir jetzt zu der Hauptbotschaft. Paulus fragt ein letztes Mal in diesem Abschnitt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Und seine Antwort ist, das ist die Hauptbotschaft, nichts und niemand kann uns Christen von der Liebe Gottes trennen. Nichts und niemand. Nicht, dass ihr meint, Paulus wäre da irgendwie großzügig gewesen. Er zählt hier nämlich 16 Dinge auf, die uns Christen in dieser gefallenen Welt begegnen könnten und die uns sehr wohl scheiden könnten, theoretisch. Aber er sagt, nein, die werden uns nicht scheiden. Schaut mal, was er hier aufzählt. Drangsal, Angst, Verfolgung. Hungersnot, nicht genug zu essen, Blöße, nicht genug anzuziehen, Gefahr, Schwert, das ist der Märtyrertod, der Tod, das Leben, meint die Lebensumstände, Engel, Gewalten, das sind dämonische Engelmächte, gegenwärtiges, zukünftiges, Mächte, Höhen, Tiefen, das sind astronomische Punkte in einer Sternumlaufbahn, die äußersten astronomischen Punkte, Höhen und Tiefen, noch irgendein anderes Geschöpf, das ist nur noch eine Ausschlussklausel, wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Er hat 16 Dinge aufgezählt. Ich bin kein Freund, kein allzu großer Freund von biblischer Zahlensymbolik. Da übertreiben es nämlich manche ganz gewaltig. Aber eines ist doch klar, dass 3 die Zahl Gottes ist, 6 ist die Zahl des Menschen, 7 ist die Zahl der Fülle, 10 und 12 haben mit Israel zu tun und 144.000 auch, die kommt auch noch vor in der Bibel, die Zahl. Und das war es dann schon ungefähr mit der Zahlensymbolik. Aber eine habe ich jetzt noch unterschlagen, die 4. Die 4 ist die Zahl der Erde, 4 Himmelsrichtungen, 4 Elemente. 4 ist die Zahl der Erde und 16 ist 4 mal 4. Es ist, als hätte Paulus die ganze Erde abgesucht, ja noch weiter, das ganze Universum abgesucht, nach irgendetwas, das uns Christen von der Liebe Gottes scheiden könnte, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und seine Antwort ist nichts. Nichts. Das alles hat er abgesucht. Abgescannt, würden wir heute sagen. Und er sagt, nein, da ist nichts, was uns scheiden könnte. Und ihr Lieben, wir dürfen nicht vergessen, wann Paulus diesen Brief wohin schreibt. Er schreibt im Jahre 56 nach Christus, von Korinth aus nach Rom. In Rom war bereits Nero an der Macht, einer von 10 römischen Kaisern, die alle 10 Christen verfolgt haben. 3 von ihnen wollten die Christen vom Erdboden vertilgen. Wisst ihr, was der wahnsinnige Nero gemacht hat? Ich muss aufpassen, hier sind Kinder. der hat die Christen bei lebendigem Leibe in Wachs eingießen lassen und anzünden lassen, damit sie als Partyfackeln seine Orgien erhellen konnten in den Gartenanlagen von Rom. Der Wahnsinnige. Und hier schreibt Paulus den Menschen in Rom: Nichts und niemand wird uns scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Nicht uns, die wir hier so wohltemperiert sitzen. Denen hat er das damals geschrieben. Die konnten damit was anfangen. Und dann zitiert er zum zweiten Mal aus dem Alten Testament, nämlich Psalm 44, Vers 23. Hier haben wir es. Im Text ist es Vers 36, wie geschrieben steht: Um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag, wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden. Er zitiert den Psalmbeter, die Söhne Korahs. Die haben das auch schon im Alten Testament erlebt. Die haben gesehen, wie Gläubige umgebracht werden, wie Gläubige ihr Leben verlieren und Gott greift nicht ein. Schaut mal, und dann geht der Psalm weiter. Ich habe mir mal den ganzen Psalm genauer angeschaut, das können wir jetzt nicht aus Zeitgründen, aber der nächste Vers in dem Psalm heißt: Erwache, warum schläfst du, Herr? Der Psalmbeter hat den Eindruck, Gott schläft. Sieht er das nicht, was da mit den Christen geschieht in Rom, was der wahnsinnige Nero macht? Schläft Gott? Hat er ein Nickerchen gemacht? Wache auf, Herr, verwirf uns nicht auf ewig. Warum verbirgst du dein Angesicht, vergisst unser Elend und unsere Bedrückung? Ihr seht, hier unmittelbar nach dem Zitat, das Paulus bringt, er zitiert nur diesen einen Vers. Danach kommt zweimal die Warum-Frage in dem Psalm. Dürfen Christen nicht warum fragen? Hat Paulus deshalb diese beiden Verse weggelassen? Doch. Christen dürfen warum fragen. Auch unser Herr Jesus hat am Kreuz gebetet: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wir dürfen warum fragen, selbstverständlich. Da waren Eltern, die haben ein Kind verloren an einer Krankheit. Es starb und in ihrem großen Schmerz haben sie auf den Grabstein nur ein einziges Wort gesetzt oder setzen lassen. Und da stand: warum? Und ihr Lieben, wenn das Menschen machen, dann dürfen wir sie nicht verurteilen. Wir können ihren Schmerz nicht ermessen. Wir dürfen sie nicht verurteilen, wenn Menschen so etwas machen. Ich habe 8 Jahre in Ilbesheim gewohnt, bei Mannheim. Und da waren in unserer Nachbarschaft eine Familie, die hatten ein schwerst behindertes Kind. Ich kann mich nicht erinnern, so ein schwer behindertes Kind gesehen zu haben. Ja? Und dann ist der Junge mit 11 Jahren gestorben. Und dann haben die in den Mannheimer Morgen, siebtgrößte Tageszeitung Deutschlands, so eine Annonce reingehauen. Und die fing an mit den Worten: Gott weiß schon lange nicht mehr, was er tut. So fing die Anzeige an. Ja? Und da haben sich viele aufgeregt und so weiter. Und ich habe gesagt: Ihr könnt ihren Schmerz nicht ermessen. Warum? 2 Jahre später sah man, wie sich der Steinmetz noch einmal an dem Grabstein zu schaffen machte. Und dann war dort zu lesen auf dem Grabstein: Gott weiß, warum. Das hatte aber 2 Jahre gedauert. Und das kann noch länger dauern, bis aus dem quälenden Warum ein heilendes Wozu geworden ist. Das kann seine Zeit dauern. Und da müssen wir mit uns selbst und mit anderen Geduld haben. Aber Gott weiß warum. Wenn wir schon dahin kommen, zu dieser Einsicht, dass Gott kein Despot ist, dass er nicht geschlafen hat, dass ihm das nicht entgangen ist und entglitten ist, die Situation. Er weiß warum. Und dass er am Ende eine liebende Absicht hat mit diesem Leid. Wenn wir da hinkommen können, das wäre gewaltig. Dann kommen wir zum Frieden über der Sache, die passiert ist. Und jetzt sind wir an einem ganz, ganz entscheidenden Punkt, ihr Lieben. Schaut mal, wir sind allesamt in derselben Gefahr. Wir dürfen die Liebe Gottes zu uns nicht an unserem persönlichen Wohlergehen ablesen wollen. Ich darf das mal so sagen: Wenn wir gesund sind und Arbeit haben und die Kinder sind alle in der Reihe und wir haben unser Häuschen gebaut und können 3, 4, 5 Mal im Jahr in Urlaub fliegen, dann ist es nicht so schwer, an die Liebe Gottes zu glauben, oder? Nicht so schwer. Aber wenn Gott nimmt, wenn er uns auch Wünsche nicht beantwortet und Gebete nicht erhört, so wie wir es gerne hätten, und wenn wir durch schwere Dinge gehen, dann knabbern wir manchmal an dieser Frage, hat mich Gott noch lieb? Gott hat seine Liebe zu uns ein für alle Mal bewiesen durch die Hingabe seines Sohnes an das Kreuz von Golgatha. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Gott hat es bewiesen. Er muss es mir nicht in jeder Situation neu beweisen, indem er mir diesen Wunsch erfüllt und diesen Partner gibt, den ich gerne hätte, und diese Arbeitsstelle und diese Krankheit wegnimmt und jene Sache verhütet. Er muss es nicht. Manchmal tut er es. Und wir wünschten es, aber wenn er es nicht tut, dann dürfen wir nicht seine Liebe zu uns daran ablesen wollen. Er hat seine Liebe bewiesen. Das Kreuz ist das leuchtende Fanal, das große Zeichen in dieser Welt. Gott hat seine Liebe bewiesen. Nicht unsere Erfahrung ist entscheidend, sondern die Schrift. Und die sagt es uns. Die sagt es uns, Gott liebt uns und er hat seine Liebe bewiesen am Kreuz von Golgatha. Auch wenn er Menschen als Märtyrer sterben lässt, wie in Rom und an vielen anderen Orten der Erde, wo er nicht eingegriffen hat, wo er auch eben Unglück oder Leid oder Tod zugelassen hat und Krankheit. Und da stelle ich zum Schluss nochmal die Frage, warum nimmt uns Gott die Lasten nicht weg, die Lasten unseres Lebens, unter denen wir manchmal so stöhnen und ächzen und wir kommen uns vor, als hätte Gott uns die Handbremse angezogen. Und es ist schwierig mit einem Auto fahren, wenn die Handbremse angezogen ist, bis hinten hin, ja. Ist schwierig, das von der Stelle zu kriegen. So kommen wir uns manchmal vor. Ich habe 2 Antworten gefunden hier im Text, warum Gott uns die Lasten nicht immer wegnimmt. Auch mir nicht. In den Versen unmittelbar vor dem langen Abschnitt, den wir zu Beginn gelesen haben, steht der bekannteste Vers des Römerbriefs überhaupt, den wir manchmal viel zu leichtfertig zitieren, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Luther übersetzt sogar zum Besten dienen, der steigert das noch, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Wir wissen, sagt Paulus, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Alle Dinge, auch das Schwere, auch das Leid, auch der Verlust. Und wozu soll das dienen? Was ist das Gute, zu dem das alles wirken soll? Die Antwort ist Vers 29. Denn die er vorher erkannt hat, die hat er auch vorher bestimmt. Wozu? Dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein. Die Lasten unseres Lebens helfen doch, uns in das Bild Christi umzugestalten. Seien wir doch ehrlich, wenn alles glatt läuft in unserem Leben, dann ist unser Glaubensleben eher oberflächlich, dann schwimmen wir weit oben. Aber wenn das Glaubensschiff Tiefgang bekommt, wenn Lasten da sind, wenn die Trauben in die Kelter kommen, dann fließt der Wein, dann wird unser Leben fruchtbar für Gott. Es geht scheinbar nicht immer ohne Lasten, auch in meinem Leben nicht. Gott nimmt die Lasten nicht weg, weil sie helfen, uns in das Bild Christi umzugestalten. Dazu gebraucht Gott viele Dinge, sein Wort, den Heiligen Geist, aber auch diese Lasten, die helfen uns. Und die zweite Antwort, Gott nimmt die Lasten nicht weg, weil wir Überwinder werden sollen. In Vers 37 hier im Text heißt es, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Wie sollen wir denn Überwinder werden können und sollen, wenn es nichts gibt, was zu überwinden ist? Wenn da so ein 110 Meter Hürdenläufer ist und er muss lernen, diese 110 Meter in schnellster Zeit zu überwinden. Wenn der übt, der wird nicht die Hürden wegnehmen und sagen, ach, jetzt laufe ich mal ohne die Hürden, dann bin ich viel schneller. Sondern wenn der übt 100.000 Mal über diese Hürden zu kommen mit bester Technik, damit er so schnell wie möglich zum Ziel kommt. Er muss lernen, die Hürden zu überwinden. Und so auch wir sind in einem Langstreckenlauf, nicht nur 110 Meter. Und Gott nimmt uns die Last nicht weg, wir sollen Überwinder werden. Entweder wir sind Überwinder oder wir sind Überwundene, eins von beiden. Und manchmal sind wir auch Überwundene, aber dann dürfen wir wieder aufstehen. Wir wollen lernen, Überwinder zu werden, gerade in dieser letzten Zeit, in die wir immer mehr hineingehen. Wir müssen lernen, Überwinder zu werden, jeder von uns, wenn wir das Ziel vor Augen haben und mit Gottes Hilfe auch erreichen werden. Und dann schließt Paulus mit diesem Triumph, mit diesem herrlichen Loblied der Heilsgewissheit oder wie wir es nennen wollen. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Wir sehen nochmal auf einen Blick. Versteht ihr, warum manche meinen, auch ich, das könnte der Haupttext der Bibel sein? Bitte nehmt das nicht irgendwie komisch auf, ja? Ihr könnt jeder seinen Lieblingstext haben, aber viele haben den Eindruck, hier in Römer 8, ja, da hat Gott einfach sein Herz am meisten offenbart. Da finden wir so wunderbare Aussagen, so verdichtet wie in der ganzen Bibel nicht mehr. Und da wird die Hauptfrage der Bibel beantwortet, ist Gott für mich oder ist er gegen mich? Der Hauptunterschied geklärt, Christen haben die große Gerichtsverhandlung ihres Lebens bereits hinter sich. Alle anderen haben sie noch vor sich. Und die Hauptbotschaft wird uns mitgeteilt. Nichts und niemand kann uns Christen von der Liebe Gottes scheiden, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da ist das ersehnte Wort. Ja, das brauchen wir nicht mehr. Ich bin gestern hier gewesen, wie schon mehrfach gesagt wurde, und habe zu dem Thema Identität gesprochen, unsere wahre Identität in Christus. Wenn ich jetzt mal mit Augenzwinkern etwas sagen wollte, dann könnte ich ja mal alle ansprechen, die schon so eine starke Identität in Christus haben, dass sie zu solchen Vorträgen nicht mehr kommen brauchten, wie sie gestern hier angeboten wurden. Nein, das mache ich ja nicht. Ja, ich habe ja nur gesagt, wenn ich das machen wollte. Neues Leben, neue Identität von Anderson ist ein Klassiker zu diesem Thema. Wer sich noch nie mit dem Thema Identität befasst hat, soll ruhig dieses Buch lesen. Es ist wirklich wertvoll. Ich habe es zweimal gelesen. Wer die Vorträge gerne lesen möchte, weil er gestern nicht hier sein konnte, ich weiß, dass auch einige verhindert waren, da waren große Geburtstage und alles Mögliche. Echte Identität, so habe ich mein Buch genannt und aus diesem Buch habe ich gestern hier die Vorträge weitergegeben. Wir haben jetzt in der Botschaft Römer 8 auch nochmal von Krankheit und Leid gehört. Denen, die gestern nicht da waren, da hinten liegt der Klassiker von Spurgeon. Ich bin der Herr, dein Arzt, wird immer und immer wieder gedruckt. Kann man auch sehr gut gebrauchen, wenn man einen Krankenbesuch macht. Da bringt man Leuten nicht so dicke Bücher mit ins Krankenhaus oder so. Aber hier so ein kleines von Spurgeon, sehr groß geschrieben, gut lesbar geschrieben, ja. Könnte man für Krankenbesuche auch sehr gut gebrauchen. Oder für alle Älteren, die jetzt hier sind heute Morgen, ich möchte euch herausfordern, euch auch mal mit dem Thema Kranken- und Sterbeseelsorge zu befassen. Hier sind zwei herausragend gute Vorträge von Professor Dr. Armin Mauerhofer aus der Schweiz. Jens und ich, wir waren da live dabei, als er die weitergegeben hat letztes Jahr in Rehe. Das war sehr bewegend. Und hier ist die CD, 2,90 €, also sowas kann man doch mal anhören. Ihr werdet staunen, was der Mann da zusammengetragen hat. Und ich habe das Buch schon mindestens zweimal hier gezeigt, aber hier sind immer wieder neue Leute. Hier ist eine große Fluktuation in Sindelfingen. Hängt vielleicht mit großen Firmen zusammen, die hier angesiedelt sind, keine Ahnung. Vom Geheimnis des Glaubens ist mein persönliches Lieblingsbuch. Ich habe über 1000 christliche Bücher gelesen inzwischen, das ist keine Leistung, überhaupt nicht. Ich bin ja Berufsleser, ich muss ja dauernd lesen, ja. Aber dieses hier sticht heraus für mich, das ist mein Lieblingsbuch. Durch das habe ich am meisten persönlichen Gewinn gehabt, vom Geheimnis des Glaubens, von diesem ehemaligen Atheisten Fritz Binde. der dann ein Evangelist wurde. Das sind die schönsten Isten, die Evangelisten. Ja, ja. Man muss sich immer eindecken mit guter Literatur. Muttertag ist nicht mehr weit. Weihnachten steht schon wieder vor der Tür. Ja? Immer eindecken mit guter Literatur und so weiter. Wenn ihr etwas braucht, könnt ihr euch da draußen noch bedienen. Ja, und da hinten bei Georg und Adrian, seinem neuen technischen Assistenten, gibt es natürlich die CDs von gestern und auch von heute Morgen. Ihr wisst, für einen kleinen Obolus, ja, gibt es die CDs, wenn ihr nachhören wollt oder von heute die Botschaft jemand mitnehmen wollt, der nicht hier sein konnte, ist alles aufgenommen worden.